Herzlich willkommen hier zu Folge Nummer 6 in unserer zweiten Staffel unseres wunderbaren Podcasts Jesus, der liebevolle Therapeut mit Andi Weiß
und Stefan Schwabmeder.
Und wir sind jetzt also bei dem Thema Mose. Es geht um Moses und es geht um die Urwunde des Nichtgenügens. Also ich bin einfach nicht genug. Aber was hat das mit Mose eigentlich zu tun? Er war ja derjenige, der kraftvoll sozusagen mit Gottes Hilfe das Volk aus der Sklaverei geholt hat, durchs Rote Meer hindurch, hat die 10 Gebote gebracht und wow, was für ein Mann Gottes, ne? Und dann, ich bin nicht genug?
Ist ganz spannend, während du das jetzt gerade so erzählt hast, denke ich mir, hatte ich jetzt gerade so die Monumentalverfilmung
Charlton Heston.
Genau, so vor Augen. Und das zeigt ja ganz spannend, so wie wir manchmal ticken, wir sehen den Menschen im Jetzt. Mhm. Also wir haben das Bild vor Augen, erteilt das Meer, die 10 Gebote in der Hand, ja, und wie gesagt, monumental verfilmt, ja, mit großem Rauschebart, starker,
ja, eben,
und so weiter und so fort. Und so oft im Leben vergessen wir, wenn wir Menschen ganz stark nur sehen oder andersrum, wenn wir Menschen nur ganz schwach sehen, dass jeder Mensch seine Geschichte hat, seinen Weg hat. Und wenn wir mal die Geschichte des Mose anschauen, dann kriegen wir vielleicht einen ganz anderen Einblick, warum der Mose glaubt, dass er dazu gar nicht so fähig ist. Es sind zwei Paar Stiefel. Wir streifen gleich mal in der Geschichte des Mose einige Urwunden, die wir eigentlich auch schon hatten.
Okay.
Und einige Urwunden, die wir auch noch haben werden. Mhm. Okay. Also da bündelt sich, glaube ich, viel bei Mose. Wir überlegen mal, der wird ausgesetzt, ihm wird das Leben geschenkt, indem er in ein Schilfkörbchen gesetzt wird. Dadurch überlebt er, ja, mhm, eine Möglichkeit. Dann wird er gefunden und seine Mutter wird als Amme dazugeholt. Und er wächst jenseits seines Volkes eigentlich auf in den großen Möglichkeiten, die der Pharao so hat. Ja? Mhm. Und ich glaube, da beginnt schon der Moment, da stimmt was nicht. Aha. Ich gehöre da eigentlich gar nicht hin. Beim letzten Mal waren wir an dem Punkt Sünde. Ich spüre, ich gehöre da nicht hin. Mhm. Wenn wir Sünde nicht moralisch sehen, sondern als Grundgefühl, als Anfrage, die wir in uns Menschen spüren. Mensch, wo bist du im Garten Eden? Mensch, wer bist du? Und wenn der Mose sich zeitlebens jeden Tag immer die Frage stellt, wer bin ich denn eigentlich? Eigentlich gehöre ich doch da gar nicht hin. Eigentlich gehöre ich doch zu den Leuten, die da gerade Sklavenarbeit machen müssen. Aber ich sitze da und stecke mir gerade ein paar Weintrauben in den Mund und werde vielleicht gerade zugefächert im Palast. Also, irgendwas stimmt da nicht. Und vielleicht ist der Moment später, wenn wir lesen, dass der Mose die Ungerechtigkeit sieht, als ein Aufseher gerade einen Sklaven schlägt, vielleicht ist der Moment, in dem sich irgendwas in dem Mose rührt und sagt, jetzt kann ich hier Partei für mein Blut ergreifen, für meinesgleichen, für meine Leute ergreifen. Mhm. Und er schlägt ihn, er wird schuldig, er bringt jemanden um.
Ja, ja, genau.
Und dann schleicht er sich schnell weg, er flieht in die Wüste, ist er als Hirte in der Wüste, um da einer Problematik zu entkommen. Und das ist erstmal die Geschichte eines Menschen, der plötzlich dann, wir kriegen eine Geschichte erzählt, da kommt dahinter, brennt ein Dornbusch. Und erstmal hört er, ey, zieh mal deine Schuhe aus. Ja. Der Boden hier ist heilig. Ja. Mhm. Jetzt merkt er, was da passiert, was Besonderes. Und das Besondere ist nicht nur, dass der Boden heilig ist, sondern er kriegt eine Berufung, er wird gerufen. Viktor Frankl spricht von Sinnanrufen im Leben. Jeder Mensch, sagt er, hat mehrere immer wieder Sinnanrufe in seinem Leben. Da kommt Leben auf uns zu in Freud und Leid. Und manchmal suchen wir vielleicht krampfhaft nach unserem Sinn und versuchen irgendwie eine Antwort zu finden. Und dann sagt er, um das geht's gar nicht. Das Leben kommt. Und dann gibst du eine Antwort. Und diese Antwort, die du gibst, die wird dir Sinn geben, weil es ist die Frage, die dir das Leben stellt. Dir, niemand anders. Die Frage kriegst du gestellt. Und wenn du auf diese Frage, die dir das Leben stellt, die dir Gott stellt, eine Antwort gibst, da findest du deine Bedeutung. Sind wir an dem Ort, wo gehöre ich eigentlich hin? Mhm. Ich gebe eine Antwort mit meinem Leben. Er sagt, wenn es uns gelingt, Leid aufrecht zu ertragen, heroisch zu ertragen, dann können wir das Leben als Aufgabe entdecken und darin Sinn entdecken. Ja, so. Mhm. Landen wir im Garten Gethsemane, ja, wenn wir jetzt mal kurz einen Switch machen.
Ja, ja,
Lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber er bleibt, weil er sagt, es gibt nichts Schöneres, als sein Leben für seine Freunde zu geben. Mhm. Leid ist dann möglich, integrierbar, gestaltbar, wenn Sinn dahinter entdeckt wird.
Das ist ja immer das Gleiche. Ja, immer der Sinn. Ja. Wenn ich eine Sinnhaftigkeit in irgendetwas sehe, dann bekomme ich plötzlich auch Kraft, es zu tun.
Ja. So, jetzt haben wir den Mose, der erstmal eine Identitätskrise hat. er wächst in einem Kontext auf, wo er zumindest spürt, da gehöre ich nicht hin. Mhm. Er ergreift Partei, vielleicht auch im Wunsch der Zugehörigkeit. Vielleicht kamen da manchmal blöde Blicke, wenn er an irgendwelchen Sklaven vorbeigegangen ist, die gesagt haben, hey, du, eigentlich gehörst du doch zu uns, eigentlich bist du auf der Seite, die gepeitscht werden, mhm, und nicht die zuschauen, wie gepeitscht werden. Ja? Mhm. Eigentlich bist du nicht auf der Seite der, die sich gerade den Traubenkorb zum Munde führen, sondern bist du auf der Seite, der die Steine schleppen.
Das ist doch ungerecht.
Ja, so. Weiß man nicht, ja? Interpretieren wir jetzt mal rein. Mhm. Zumindest, glaube ich, spürt er eine Ungerechtigkeit. Und vielleicht kommt der Moment, in dem er diesen Aufseher erschlägt, dass er da gerade versucht, vielleicht unbewusst, wieder eine Gerechtigkeit herzustellen. Mhm. Aber indem er versucht, Schuld zu begegnen, die da passiert, eine Machtgefälle zu begegnen, wird er selber schuldig, indem er den erschlägt. Also da kommt ein identitätsschwieriger Mensch mit einer schwierigen Identität, der nicht weiß, wer bin ich, wo gehöre ich hin, der irgendwie weiß, hier gehöre ich zumindest nicht hin, der auch noch schuldig geworden ist, der in der Wüste ist, ja, wenn man sich vorstellt, in der Wüste, ohne Handy, ohne Ablenkung, ohne Instagram, ohne so, sondern der war kontinuierlich nicht nur den äußerlichen Gefahren der Wüste, sondern auch den Stimmen in sich drin ausgesetzt.
Und zwar 40 Jahre, ne? Das ist eine lange Zeit gewesen. Also.
Kontinuierlich, wer bist du? Was hast du getan? Wer bist du? Was hast du getan? Wer bist du? Immer wieder die gleichen Stimme. Ja. Und vielleicht nicht die Chance, eine Antwort darauf zu geben. Mhm. Und jetzt kommt er an diesen Busch und vielleicht kommt mit der Frage, wer bist du? Ich weiß nicht, wer ich bin. Und was hast du getan? Ja, ich weiß, was ich getan habe. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Jetzt kommt mitten in diesem Moment eine Berufungsgeschichte. Mhm. Mose, dich brauche ich als jemand, der mein Volk aus der Sklaverei führt. Mhm. Und plötzlich steht da nicht der monumental verfilmte Meeresspalter, der die Tafeln in der Hand hält und der starke Anführer ist.
Und dann noch schöne Musik dazu.
Ja. Plötzlich ist da der zerbrochene Mensch da. Mhm. Und da sind wir ganz an dem Boden der Tatsachen, mitten im Leben des Lebens. Wir kriegen eine Aufgabe im Leben und wir wissen, nee, das glauben wir nicht. Andere vielleicht, aber wir nicht. Andere haben was zu geben, aber wir nicht. Dem genügen wir nicht. Hm. Ich habe in meinem Konzertprogramm, im aktuellen, eine Geschichte, die ich erzähle und singe dazu ein Lied, wäre ich du, ich würde mich lieben. Und dann sage ich, ich kann so viele Menschen, die jetzt Stopp sagen würden und sagen würden, ich kenne mich doch. Ja. Dann sagen die Menschen, ja, sie kennen mich jetzt auch, ich habe ja gerade meine Geschichte, mein Leben hier ausgebreitet. Aber wenn da draußen nur ein Mensch mich wirklich kennen würde, ja, der würde niemals sagen, wäre ich du, ich würde mich lieben. Und dann sagt der Mose wahrscheinlich auch, sag mal hier, lieber brennender Dornbusch, mal unter uns, Klosterschwestern, hier, so. Ja. Weißt du eigentlich, wer ich bin? Ich weiß ja nicht mal, wer ich bin. Hm. Weißt du eigentlich, was ich getan habe? Ich hoffe nicht. Und mit mir willst du hier Geschichte schreiben.
Ja, genau. Eben dieses, ja, sehr interessant.
Und dann kommt die Berufung. Und die Berufung schaut nicht aus, die sagt, naja, komm, es war ja, der war ja immer ein blöder Aufseher oder der war ja auch Gemeindeaufseher. Also hier wird nicht Schuld wieder gut gemacht im Sinne von, oder kleingeredet, sagen wir mal so. Hm. Sondern, und da wird also weder Schuld wird klein gemacht, noch kommt der Moment, dass irgendeine eine Wunderwaffe oder ein Wundertool passiert. Ja. Ah, weißt du was, Mose, keine Sorge, schau mal, hier kriegst du den Superman-Anzug oder so, dann wird alles gut. Es kommt was ganz anderes und da passiert was Hochtherapeutisches. Da heißt es, na, jetzt gehst du mal los und im Gehen wirst du merken, dass ich dich nicht allein lasse. Mhm. Wie soll ich dich nennen, wenn du mich beauftragst? Mhm. Ich bin der, ich bin. Ich bin der mich Erweisende. Ich bin der, den du unterwegs, wenn du losgehst, entdecken wirst, dass derjenige, der dich hier beauftragt ist, der mit dir geht und der mit dir, egal was kommt, durchstehen wird. Völlig ein therapeutisches Feuerwerk. Weil es Selbstwirksamkeit ist. Weil es zeigt, im Losgehen entsteht Glaube. Im Losgehen entsteht Leben. Im Losgehen, im Nichtwissen, was passiert. Im Vertrauen in das Unbeschreibliche, in das Undefinierbare, kommt der Moment, dass eine Gotteserfahrung passiert. Und nicht nur individuell für den Mose, sondern für sein ganzes Volk. Also geschichtsträchtig,
ja,
also, in die Gesellschaft hinein.
So. Ja, ja. Das ist ja auch interessant, weil man sagt ja immer, also wenn das so und so ist, dann werde ich. Ne? Ja. Also wenn, wie du sagst, wenn ich einen Superman-Anzug habe, dann werde ich die Welt retten. Im Großen gesagt oder im Kleinen. Wenn ich 100 Euro habe, dann kaufe ich das oder dann mache ich das. Anstatt zu sagen, ich sehe ein Ziel, einen Sinn in diesem Ziel und auf diesem Weg dahin, weiß ich, dass das Richtige passiert oder dass das in dem Fall Gott bei mir ist und dass ich geheilt werde im Gehen, im Tun, im, dass sich da Dinge verändern können. Also erst wenn ich mich bewege, kann sich auch was bewegen.
Ich finde es ganz spannend. Ich habe manchmal Leute, die nach einem Konzert zum Beispiel kommen oder so, die nach einem Konzert neulich kam ein Mann und hat gesagt, naja, ich arbeite jetzt nicht so wie Sie im therapeutischen Kontext so. Dann sage ich, wer oder was ist denn ein Therapeut, eine Therapeutin und wer nicht? Helge Schneider hat mal gesagt, ich war der Erste, der über mich gelacht hat.
Ja, ja, also, stimmt aber.
Ab wann war Helge Schneider Kabarettist oder Komiker oder was auch immer, wie man ihn bezeichnen mag? Ich glaube, ein Therapeut, eine Therapeutin ist Therapeutin, Therapeut. Und weil sie das ist, kommt sie ihre oder eher seiner, sie ihrer Berufung nach, indem sie sich Handwerkszeug holt, Tools holt, Möglichkeiten holt, um dieser Berufung gerecht zu werden.
Mhm. Okay, ja.
Das ist die Identität am Dornbusch. Mose, mit dir werde ich Geschichte schreiben. Und wie willst du das machen? Indem ich jemanden habe, der in das Leben vertraut, in mich vertraut und losgeht. Nicht, indem er erst perfekt ist, nicht, indem er erst ein Zertifikat hat, nicht, indem er sondern indem er jetzt losgeht und gestaltet. Und plötzlich zeigt sich, was Berufung ist. Berufung heißt nicht, du bist so und deshalb, sondern ich sehe in dir, jetzt sind wir wieder in dem Moment, Jesus, der liebevolle Therapeut.
Wollte ich gerade sagen,
der,
ja.
Der sieht in den Menschen, wie er jetzt ist, er darf so sein und er sieht, wie ein Mensch sein könnte. Das sind die Berufungsgeschichten. Wenn wir schauen, ja, wen hat Jesus berufen? Die Jünger, das geht er zu Fischern. Ja. Waren keine ausgebildeten Theologiestudenten und was weiß ich was, also, wie, keine Ahnung. Wo man gesagt hat, oh, jetzt, nachdem ihr 38 Jahre Hebräisch, Griechum und was weiß ich was alles habt, brauchen wir jetzt nur noch 25 Jahre Priesterseminar. So viel Zeit hatte Jesus gar nicht.
Ja, ja, stimmt.
Hat gesagt, hey Leute, die Zeit drängt, kein Studium, los geht's. Ja? So. Frankl hat mal gesagt, unsere größten Lehrmeister und Lehrmeisterinnen, das sind die Menschen, die wir tagtäglich in unseren Beratungen begleiten. Mhm. Und ich sehe das auch so. Ich begleite jetzt über 25 Jahre Menschen. Ich habe viele verschiedene Ausbildungen, Qualifikationen machen dürfen und. Aber ich glaube, nichts hat mich so beschenkt, so bereichert, so viel Kompetenz gegeben, wie die Menschen, die mir so viel Vertrauen geschenkt haben, dass sie gesagt haben, können wir mal gemeinsam uns aufmachen, diesen Mitzerbruch anzuschauen. Das waren meine Lehrmeister, Lehrmeisterinnen.
Mhm. Ja, und
also weil sie mir gezeigt haben, es ist möglich, unentschämt etwas zu erzählen, aber die mir auch gezeigt haben, mitten im Gehen, manchmal ist so am Ende von so einer begleiteten Zeit, kommen die Leute und bringen dann irgendwie ein Stück Schokolade und sagen, oh, vielen Dank für die Zeit. Und so. Sag ich wüsste nicht, was sie mir zu danken haben. Ich hab nichts gemacht. Das waren sie, und das meine ich nicht billig, das meine ich ernsthaft. Ich saß doch nur staunend dabei. Ja, so. Ich war doch nur ihr mit offenem Mund bewundernder Zuschauer, zu was sie fähig sind. Und das meine ich jenseits von billig, meine ich ernst, so sehe ich es wirklich. Ja? Ich glaube, wir brauchen Menschen, die uns daran erinnern, wer wir sind. Der Dornbusch erinnert den Mose daran, hey, du bist nicht deine Identitätslosigkeit.
Ja.
Du bist nicht deine Schuld, du bist mehr als deine Schuld. Jetzt gehen wir wieder zu Jesus, dem liebevollen Therapeut. Am See auferstanden, oh, begegnet der Petrus. Oh, ich weiß nicht, was das für eine Situation war. Das Aufeinandertreffen muss furchtbar für Petrus gewesen sein. Also wir erleben ja, dass Petrus auch hochemotionaler und impulsiver und wie auch immer wäre. Wahrscheinlich ist er erstmal hinterm Busch gerannt oder irgendwas Impulsives hat er bestimmt gemacht.
Ja, und er ist auch ja wieder in seinen alten Beruf. Ne? Er wollte alte Sicherheit haben, weil das Neue war für ihn komisch. So.
Jetzt begegnet ihm Jesus und was passiert jetzt? Und dann die Berufung des Petrus findet statt, indem er Jesus nicht mit ihm über seine Schuld spricht. Indem er nicht über Versagen spricht. Indem er nicht mal spricht und sagt, hey Petrus, ich habe mir überlegt, übers Wasser hast du ein bisschen ausprobiert, zumindest den ersten Teil hat gut geklappt und so. Jetzt habe ich mir gedacht, wir könnten jetzt mal überlegen, du warst schon ein Mutiger und so, du hast schon ein paar Qualifikationen. Alles spricht er nicht. Er fragt, liebst du mich? Und das Spannende ist, so wie Petrus dreimal ihn verleugnet hat, dreimal schuldig geworden ist, dreimal nicht an dem Ort war, an dem er hätte sein wollen, an dem er hätte sein müssen, an dem er hätte sein dürfen, wo er hätte leuchten dürfen, wo er nicht konnte, darf er dreimal an dem Ort sein und sagt, ja, ich liebe dich. Weißt du doch. Mhm. Und Jesus fragt wieder, sag mal, liebst du mich? So, und die Liebe, wir langten wieder beim letzten Mal, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Ja. Meine Güte, was haben wir Menschen, was haben wir Christen kaputt gemacht, indem wir geglaubt haben, wir könnten Menschen über Moral, über Vorschriften, über Selbstgeißelung, über Kasteiung, über wie auch immer, Menschen zu einer Reue bringen. Und wie viel Schuld ist da in Schuld entstanden? Mhm. Wie viel Machtmissbrauch ist da im Scheitern eines Menschen entstanden? Wie viel Ohnmacht und wie viel Unwürdigkeit ist passiert? Mhm. Weil wir Menschen nicht die Möglichkeit gegeben haben, dass Wiedergutmachung geschieht. Und weil wir Menschen nicht ihre Ebenbildlichkeit, ihre Würde zugesprochen haben. Das ist der befreiende Moment. Da wären Verlierer, da wären Fischer, da wären einfache Menschen, da wären Kaputte, da wären Kranke, wie auch immer, wären gerufen, weil der heilsame Blick Jesu, dieses liebevollen Therapeuten, sieht, wer ein Mensch sein könnte. Weil er sagt, du, vielleicht bist du krank, aber du bist mehr als deine Krankheit. Vielleicht bist du schuldig geworden, aber du bist mehr als deine Schuld. Und das ist der Moment, dass ein Mensch reifen darf. Ich liebe das. Ich hab oft Menschen, gerade im ersten Gespräch, dann reden wir so, sag ich, was führt sie zu mir, über was wollen wir sprechen, was belastet sie so? Und da wird oft der Wunsch formuliert, ja, also da ist diese Not oder das Problem oder wie auch immer, und ich hätte gern, dass das Problem weg ist. Dann sage ich, schwierig, kann ich Ihnen nicht anbieten. Was ich Ihnen anbieten kann, ist, dass wir in den Weg gehen und wir das, was Sie gerade belastet, dass wir es integrieren. Dass es ein Teil von Ihnen, ein heilsamer Teil, der zu Ihnen gehört, werden darf. Mhm. Und dass wir lernen, dass Sie lernen, entdecken dürfen, den Schatz entdecken dürfen, dass sie mehr sind, zum Beispiel als diese Schuld. Dass Sie auch Gaben haben, dass Sie Können haben, dass Sie Fähigkeiten haben. Aber dass diese Scherbe, dass diese Dorn, dass dieser Schmerz, der da in Ihnen ist, vielleicht durch den Moment, wo Sie schuldig geworden sind, wo Sie Leben nicht geschafft haben, dass der nicht nur integriert werden darf, sondern dass der eine nächste Kernkompetenz ist, wie sie fähig werden, mit Gott mitzuleiden in dieser Welt. Mhm. Ich weiß nicht, ob der Mose sich berufen hätte lassen, wenn er nicht diese Identitätslosigkeit gehabt hätte, die Sehnsucht nach Identität, die Sehnsucht nach Wiedergutmachen. Und plötzlich kriegt der Mose die Chance zu entdecken, ach, der bin ich. Ah, ich bin der Mose. Mhm. Mich fragst du also da. Jetzt weiß ich, wer ich bin. Und wer weiß, wer ist, der wird leidensfähig. Der wird gestaltungsfähig. Der wird bereit, Wege zu gehen, die vielleicht nicht immer einfach sind, aber Wege zu gehen, die sich richtig anfühlen, stimmig anfühlen, weil es die eigenen Wege sind. Ja, weil man plötzlich an dem Ort ist, wo man hingehört. Mhm.
Wow. Das ist auch wieder ein tiefer Moment. Es gibt ja viele, ne, die ja zum Beispiel auch innerhalb der in der Kindheit oder zerrissen waren oder in Drogen waren und plötzlich beruft sie Gott, wow, und dann kommt ein richtiger Dienst raus zum Beispiel, weil sie plötzlich eine Sinnhaftigkeit sehen und dann weitergehen.
Und ich glaube, weißt du, das Spannende ist auch, wenn wir bei den Berufungsgeschichten sind, also ich genüge nicht, dann ist ja der Moment des Vergleichens auch immer eine große Schwierigkeit. Ich erlebe oft, dass Leute sich aufgeben und sagen, na, ich habe nichts zu geben, weil ich keine Mutter Teresa bin. Oder weil ich kein Dietrich Bonhoeffer bin oder kein Martin Luther King oder was weiß ich was so. Mhm. Und ich glaube, das Spannende ist, wenn wir den Grave nehmen, Schweizer Therapieforscher, der fragt oder der geforscht hat, was eigentlich eine Therapie erfolgreich macht, dann findet er verschiedene Punkte. Also er sagt, die Beziehung ist entscheidend, der Wille des Patienten ist entscheidend, der Mitgestaltungswille. So. Und er sagt, die Methode ist entscheidend. So, jetzt schauen wir mal, wie heilt denn Jesus der liebevolle Therapeut? Mhm. Und wir stellen fest, die Methode des liebevollen Therapeutens ist, dass er keine Methode hat. Also, dass er keine Standardmethode hat.
Okay,
so. Und wenn wir da die Urwunde des Nichtgenügens mit reinnehmen, sehen wir ja, nicht mal gleiche Krankheiten heilt er gleich. Mhm. Warum? Weil es dem liebevollen Therapeuten nicht um eine Diagnose geht. Weil es ihm nicht um die Krankheit geht, es geht um den Menschen. Und dieser Mensch, der wird gesehen und dieser Mensch wird gerufen. Und ich glaube, das ist spannend, wenn wir dann sagen, aha, eine erfolgreiche Therapie nach Grave liegt auch in der Frage der Methode, dann heißt es ja, wenn Jesus keine Methode hat, dass es um die individuelle Geschichte geht. Und ich glaube, dann ist es manchmal der Moment, wenn ein Mensch sagt, ich denke an eine Frau, die meisten meiner Beratungsgespräche habe ich am Telefon. So, ich sehe die Leute nicht. Und manchmal habe ich die davor noch nie gesehen und sehe sie auch danach nie. Manchmal ist es aber so, ist ganz, ganz spannend. Manchmal kommt jemand zum Konzert und sagt nur, guten Abend, Herr Weiß. Und ich höre die Stimme natürlich, weil wir Stunden schon am Telefon verbracht haben. Und ich nick nur zu und wir schauen uns an und wir besprechen natürlich jetzt laut am Büchertisch nicht, dass die Frau Meier jetzt gerade so. Mhm. Und es ist manchmal nur ein, ach, und ich sage, ach, schön, Sie mal zu sehen. Manchmal ergibt sich trotzdem auch noch am Rande ein persönliches Gespräch so. Mhm. Aber so die Erstbegegnung, ja. Und ich höre die Stimme und denke mir, den kennst du ja. Und plötzlich habe ich ein Gesicht dazu. Ja? Mhm. Und das ist so spannend zu sehen, wie Menschen anfangen, ihre Geschichten zu erzählen. Einmal habe ich ein Gespräch gehabt und eine Frau erzählt mir, auch am Telefon, ich sehe sie nicht, das erste Gespräch, ich weiß nicht, was ist, in welchen Umständen sie lebt oder weiß nicht alle ihre Umstände. Und sie erzählt mir von einer sehr, sehr schwierigen Geschichte, sehr, sehr dunklen, Weg, den sie da gegangen ist. Von einem dunklen Weg, der sie immer auch noch körperlich wie psychisch sehr, 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 sehr beeinträchtigt. So. Mhm. Neben diesen großen, dunklen Wegmarkern, die sie erzählt, kommt da trotzdem irgendwie immer ein Stück Sonnenschein durch den Hörer durch. Ist ganz komisch. Also und irgendwann sage ich zu ihr, ich kriege das gerade nicht auf die Kette. Ja? Also einerseits erzählen sie mir gerade große, schwierige, dunkle Sachen. Ja? Andererseits kommt da so viel Leuchten durch, das kann ich gerade nicht einordnen. Und dieses Leuchten ist nicht billig. Also ich habe manchmal auch Momente, da erzählen mir Leute grinsend, dass die Mutter gestorben ist, weil sie gerade selber ihre Emotionen nicht zusammenbekommen und sie gerade sich auch selbst versuchen zu stabilisieren und die Emotion nicht zulassen können. Ja, das gibt's auch. Ja. Mhm. Aber bei der Frau ist irgendwas anders. Ich kriege das gerade nicht zusammen. Da kommt so viel geballte Lebenskraft, so viel Positives durch, obwohl sie mir gerade so einen großen Schmerz erzählt. Und dann sagt sie, ja, wissen Sie, ich sitze im Rollstuhl. Und dann zählt noch viel mehr. Und ich so, also viel mehr, was ich gar nicht wusste. Mhm. Und dann sagt sie, ja, ganz ehrlich, es gibt nicht wenige Tage, wo ich in der Früh aufwache und nicht weiß, ob ich bis zum Abend durchhalte. Oder ob ich vielleicht selbstbestimmt früher diesen Tag beende. Ja, und das ist nicht selten. Ja. Aber wissen Sie was? Dann, wenn es mir am schlechtesten geht, sagt sie, wenn das, was mir wehtut, am lautesten wird, dann gehe ich los, nehme mein Handy, nehme mein Telefonbuch oder sie. Und dann sagt sie, dann blätter ich im Buch und dann überlege ich, wer könnte denn heute was Gutes brauchen? Und dann schicke ich dem eine SMS. Oder dann schreibe ich eine Postkarte. Dann rufe ich den an. Und plötzlich merke ich, ich kann in meiner Dunkelheit andere zum Leuchten bringen, andere ein Licht bringen. Und dann ist mein Schmerz noch nicht vorbei. Wir wollen es nicht billig machen, sagt sie. Aber plötzlich weiß ich, ich habe mit meinem Schmerz, vielleicht sogar trotz meinem Schmerz, vielleicht sogar wegen meinem Schmerz, was zu geben in dieser Welt. Das ist die Berufung, wenn ein Mensch weiß, dass trotz dieser Schmerz des Nichtgenügens ein Ruf da ist und die Frau sagt, vielleicht trotz meiner dunklen Geschichte. Und sie betont sogar, vielleicht sogar wegen meiner dunklen Geschichte. Vielleicht macht uns der Schmerz, die Wunde, der Bruch, die Scherbe in unserem Leben erst zu Menschen, die fähig sind, sich zu anderen Menschen in die Grube zu setzen, die mit Gott mitleiden können in dieser Welt. Und vielleicht ist gerade die Wunde des Nichtgenügens ein Ruf zu sagen, wie gelingt es mir denn, mich zu anderen Menschen in die Grube zu setzen, mich klein zu machen. Das heißt mal, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Mhm. Die Frau, die hat sich nicht aus narzisstischen Gründen, sondern die Frau, die konnte sich in ihrem Rollstuhl in die Höhe schrauben. Ja? Mhm. Frankl hat mal gesagt, es gibt die Tiefenpsychologie, aber die Logotherapie ist eine Höhenpsychologie. Ja? Mhm. Ja. Irenaeus von Lyon sagt, die Herrlichkeit Gottes ist der aufrechte Gang, der nach oben blickende Gang des Menschen. Ja? So. Die Frau, die hat in ihrem Rollstuhl, in ihrem Zerbruch, in ihrer Dunkelheit einen Weg gefunden, sich aufzurichten und nach oben zu blicken, in dieser Wunde drin nicht zu genügen.
Der sich erniedrigt, der wird erhöht werden. Das ist also auch eine psychische Sache, dass man erhöht wird, weil man jemanden anderen dient, sozusagen. Ja, also etwas tut, an einen kleinen Ruf im Alltag hört.
Ja, ja.
Wow. Wir sind hier also jetzt schon fast am Ende der Folge 6, aber wir möchten natürlich auch noch die Gedanken hören, die du über Mose geschrieben hast.
Vielleicht kennst du das, diese innere Stimme, die dich zurückhält, bevor du überhaupt losgehst. Die Stimme, die dir sagt, du kannst das nicht. Du bist nicht stark genug, nicht klug genug, nicht wichtig genug. Vielleicht hast du dir angewöhnt, dich klein zu machen, um keine Erwartungen zu enttäuschen. Vielleicht hast du aufgehört zu hoffen, weil du nie gelernt hast zu vertrauen, dir selbst zu vertrauen. Und vielleicht hast du deshalb manches nicht getan, was eigentlich in dir angelegt war. Vielleicht trägst du längst eine Berufung in dir, eine Berufung, die leise geworden ist, weil du ihr nicht mehr zugehört hast. Aber Gott antwortet Mose nicht mit Korrektur. Er sagt nicht, du bist stark, du bist klug. Er sagt, ich bin mit dir. Vielleicht reicht genau das. Vielleicht beginnt Mut nicht mit Selbstvertrauen, sondern mit dem Wissen, dass du nicht allein losgehst und dass deine Schwäche kein Hindernis ist, sondern der Raum, in dem Vertrauen wachsen darf.
Ich glaube, da können wir noch viel nachdenken heute und das ist so eine Tiefe und so ein schönes Gespräch mit dir, mit Andy Weiß.
Bitte auch, danke Stefan Schwarmeder.
Das war Folge 6, Ich bin nicht genug, die Urwunde des Nichtgenügens über Mose, 2. Mose 3 und 4. Könnt ihr das auch nachlesen. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Macht es gut.